Moin, moin und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe Unlocked, die heute im Zeichen der Videospielverfilmungen mit Aufhänger der neuen Fallout-Serie von Amazon Prime, ich weiß nicht, ob ich das so ausspreche, weil das ist nicht gesponsert, die Folge, aber von denen stehen und der gute Ben ist dabei, Hallöchen Ben.
Einen wunderschönen Servus. Um es genau zu nehmen, ist es ja nicht nur Amazon Prime, es ist ja Amazon hat MGM gekauft, das sind die mit dem Löwen.
Und James Bond. Ausflippt.
Und ja genau, und damit natürlich auch die Lizenz an James Bond. Also sie haben, glaube ich, nicht James Bond gekauft, sondern die haben MGM gekauft und die haben die Rechte daran.
Ja.
Und deswegen sind ja, glaube ich, im Intro sind es die Amazon MGM Studios oder so. Ja, wild auf jeden Fall, wie sich das alles entwickelt. Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, ich bin ein wenig mit Rotznase unterwegs, das ist aber keine Erkältung, sondern ich werde hier schon irgendwie von Pollen angegriffen und ja, deswegen kann es sein,
dass ich stell mir gerade so kleine weiße Fuseldinger vor, die so Schild und Schwert in der Hand haben und während du da podcastest unten jetzt auch so auf deinen Fuß einstechen, weißt du, die sind so ganz klein, mikroskopisch groß eigentlich nur,
ja.
Und greifen dich aber gerade an.
So wie, so ein bisschen wie in einer Rick and Morty Folge.
Ja.
To victory!
Ja, genau.
Ja, die liebe Joanna ist nicht dabei, denn einerseits hat sie Fallout noch gar nicht gesehen und möchte dementsprechend nicht gespoilert werden. An dieser Stelle soll auch der Hinweis, natürlich werden wir durch das eine Spezialfolge ist, ein bisschen tiefer auch eintauchen. Und andererseits steht bei ihr bald Urlaub an und deswegen hat sie auch gesagt, das schafft sie zeitlich nicht. Von der liebe Grüße an dieser Stelle an Joanna.
Ja, ganz liebe Grüße.
Ganz liebe Frechheit. Grüße. Frechheit ist das. Dabei ist sie doch. Aber ich glaube, sie hat die Vorspiel auch gar nicht gespielt. Wie sieht das bei dir aus? Hast du die gespielt, die
ich habe auf Fallout Games? Ja, genau. Ich habe, was habe ich denn gespielt? Ich habe 3 gespielt. Ich habe New Vegas gespielt.
New Vegas.
4 gespielt.
Ja.
4, aber mit Abstand die meisten Stunden drin.
Mhm.
4 habe ich tatsächlich gestreamt.
Tatsächlich?
Ja, ich glaube, da habe ich teilweise auch die ersten Streams gehabt mit. Das weiß ich noch irgendwie. 3, ich sag mal so, 3 war, glaube ich, mein erster Kontakt zu einem Bethesda-Game. Weil ich hatte damals dieses Morrowind-Ding nicht und habe Skyrim sehr spät erst nachgeholt.
Ja.
Und bin noch nie, leider noch nie, das war ja auch für mich so einer der Punkte, warum ich in Starfield irgendwann raus bin, mit dieser Bethesda-Inventar-Management-Kiste bin ich nie warm geworden. Ich verstehe total den Reiz an Fallout und ich mag auch den ganzen Vibe, den diese Spiele haben und auch der Anfang von Teil 4 und auch das erste Mal irgendwie New Vegas zu entdecken, das hat mich alles super gereizt.
Ja.
Aber ich habe immer dieses, ach schade, dass das so vom ne, so Gunplay und also das Spielen an sich hat mir nicht den Fun gemacht, den mir die Entdeckung an der Geschichte den Spaß gemacht hätte. Ne? Also ich sag mal, andersrum, in einem anderen Universum ist Destiny genau das Gegenteil davon. Total geiles Gunplay, macht super Spaß zu spielen, aber da vermisst du halt total dieses Story-Diven oder eben halt coole Facts oder diese große Lore. Und ich glaube, dass das dieses Entdecken, das, was so diese Bethesda-Spiele ausmacht, da bin ich bis auf jetzt 4, würde ich sagen, und Starfield, weil Starfield habe ich ja, glaube ich, von uns am längsten gespielt.
Das kann sehr gut sein, ja.
Ja, ich glaube, Starfield habe ich 18 Stunden oder so, ne? Also da habe ich schon gut was drin gehabt.
Ja, ich glaube, mein E-Gerät ist da kleiner. Ich gucke aber jetzt einfach mal live. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen dabei.
Ja, nö, easy. Ne? Ich wollte halt sagen,
17,2 Stunden, sagt sie.
Ja, guck dir das an. Und trotzdem Platin, ne? So.
Nee. Und der Vollständigkeit halber, Steam sagt, Joanna hat 9 Stunden darin verbracht. Also ja, du hast es tatsächlich am meisten von uns gespielt. Und auf meiner Freundesliste hat es nur der liebe Kollege Peter durchgespielt.
Ja, guck dir das an. Nee, und genau, und deswegen, ich sag mal, als die Ankündigung zu der Fallout-Serie kam, vielleicht fangen wir damit mal an, weil ich habe
im Gegensatz ganz kurz, ich würde auch gerne noch beantworten,
ach so, was ja, ich davon beantworten gespielt Sie habe. Doch mal bitte,
ja. Um halt damit auch sagen zu können, was ich gleich im Gespräch, was ich wiederentdeckt habe und was in mir so ein bisschen Momente von, ach wie cool, ausgelöst hat. Also ich habe seinerzeit bei GameStop gearbeitet, zu Studentenzeit, das muss dann 2010, 11 rum gewesen sein. Und ich weiß noch, dass dann Fallout 3, wann kam das raus? 2008 kam das raus, okay. Ich weiß aber, dass ich es da mitgenommen hatte. Also ich weiß, dass wir da eine Collector's Edition noch am Start hatten. Die habe ich da mitgenommen. Da war so ein, der kleine Vault Boy drin. Heißt der so Vault Boy?
Ich glaube, der hieß so, ja.
Der Pip-Boy ist ja das, was man anzieht. Und ich glaube, Vault Boy.
Vault-Boy, ja.
Und da war der halt drin. Später gab es auch eine Collector's Edition mit Pip-Boy und Pip-Boy und sowas. Die habe ich nicht.
Ja, aber das war doch bei 4, oder nicht?
Genau, das habe ich 4, genau. Und Fallout 76 hatte tatsächlich von der T-60 Armor den Helm. Den habe ich oben stehen, lustigerweise. Okay, das hatte ich damals. Ich habe eine
Brechstange, um am Anfang zum Release auf die Konsole zu schlagen.
Da muss ich tatsächlich sagen, hatte Bethesda mir damals geschickt. Auch unbezahlt Werbung an dieser Stelle, aber vielen lieben Dank dafür. Okay. Im Spiel hat es leider nicht geholfen oder meine Bewertung vom Spiel.
Wobei, aber man muss ja sagen, also ich will gar nicht so viel springen, aber ich glaube, 76 ist mittlerweile deutlich.
Mittlerweile, ja. Das ist, ja, da haben sie viel Arbeit und Dingens reingesteckt. Das auf jeden Fall. Nun gut, und ich habe auch Fallout 3 dann damals gespielt, war dann mega enttäuscht, weil ich weiß, ich hatte gelesen, ey, synchronisiert von Liam Neeson, schön brutales Spiel. Naja, und im Deutschen war eben das große Problem. Gut, ich meine, trotzdem gute deutsche Synchronsprecher, das möchte ich gar nicht schlecht reden, aber ich hatte mich auf Liam Neeson gefreut, ehrlicherweise. Aber es gab nur die deutsche Version. Die war ohne Blut und ohne dieses und ohne Ragdoll und eben ohne Synchro. Das heißt, das hatte ich dann auch wieder zurückgegeben und dann hat es ein bisschen gedauert. Dann kam aber New Vegas raus, für PC dann geholt, in einem Steam-Sale mal und das habe ich geliebt. Das fand ich so, so geil, das Spiel. Vielleicht auch da, also klingt jetzt ein bisschen fies, aber vielleicht auch daran gelegen, dass es eben von Obsidian Entertainment entwickelt wurde, eben nicht von Bethesda selbst, das hatten sie abgegeben. Und da ist ja diese sehr coole Geschichte hinter, dass sie auch nur 18 Monate Zeit hatten, also Obsidian Entertainment in dem Fall. Und naja, New Vegas bis heute so als das Fallout hochgehalten wird, ehrlicherweise. Von vielen, Entschuldigung, bestimmt nicht von allen, aber von vielen. Obsidian Entertainment zum Beispiel auch Knights of the Republic haben sie gemacht, den zweiten Teil, Neverwinter Nights 2 oder auch das großartige The Outer Worlds, was sich ja sehr krass wie ein Fallout in Space anfühlt und meines Erachtens nach das bessere Starfield ist. Nun gut, und danach dann eben die anderen beiden, beziehungsweise danach dann eben Fallout 3 nachgeholt und dann kam auch kurze Zeit danach Fallout 4 raus und das dann eben auch durchgespielt und mochte die alle doch sehr, sehr gerne. Ehrlicherweise mir im Nachgang Fallout 4 am besten im Kopf geblieben, auch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich kann ja gar nicht sagen, warum, weil wie gesagt, eigentlich ist New Vegas ja so das Ding, was am höchsten gehalten wird. Und jetzt dadurch durch die Fallout-Serie natürlich auch wieder Bock gehabt und hab dann gesehen, es ist irgendwie damals an mir vorbeigezogen, aber es gibt eine richtig geile Mod dort draußen. Ich habe jetzt angefangen zu spielen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann gerne mal nachschauen, viel noch nicht, aber geht es ja auch nicht um Review-Gedöns und so. Ich guck mal, 3 Stunden jetzt ungefähr. Und zwar heißt sie The Tale of Two Wastelands. Und die verbindet, die hat 15 GB, also nicht nur neue Quests, Charaktere, Texturen, den ganzen Scheiß drin. Die wurde jahrelang programmiert von Hobby-Moddern oder Hobby-Entwicklern, die das halt in ihrer Freizeit gestaltet haben. Und die haben einfach Fallout 3 und Fallout New Vegas zu einem Spiel vereint, zu einer Spielerfahrung. Nice. Und das fühlt sich so gut an und es macht so viel Spaß tatsächlich, weil du merkst direkt, okay, es ist ein bisschen anderes Game. Sie haben doch richtig viel Quality of Life Updates. Und das ist ja dieses ganz, ganz große Teil und keine Sorge, ich bin jetzt fertig, warum soll es heute gar nicht gehen, aber die Modding-Community von Bethesda Games, besonders von den Fallout Games.
Ja, ist irre.
Es ist absurd, wie irre das ist.
Ich meine, wir haben ja dieses Jahr auch einen großen Release, ne, der ansteht. Ne? Fallout London ist ja auch wohl eine komplette.
Stimmt, ist ja auch komplett gemoddet. Sehr, sehr schöner Punkt. Und mal gut, dass du es jetzt noch ansprichst. Ich hätte es tatsächlich jetzt vergessen, ehrlicherweise. Ich guck mal kurz auf der Seite, weil da stand schon, sie haben es ja jetzt auch bekannt gegeben, ne, wann es rauskommt. Und spontan sehe ich es nicht. Aber red du gerne mal weiter.
Ich meine im Juni irgendwann. Aber, also grundsätzlich, wie gesagt, ich mag diese. Das war, wo ich eben drüber sprechen wollte, über diese Lore. Und fand es immer schade, also ich fand das wirklich schade, dass mich die Spiele nicht so abgeholt haben. Weil ich irgendwie gemerkt habe, je länger ich damit spiele, desto länger gehen mir diese Inventarsachen auf den Keks und das Craften. Ich bin eh nie so der Crafter so. Ich finde lieber gerne geile Sachen. Aber es hat mich halt, ich sag mal, nie so abgeholt, wie so ein Borderlands das irgendwie geschafft hat oder sonst irgendwas, was das reine Gameplay an sich irgendwie angegangen ist. Und demzufolge, als die Ankündigung kam, dass eine Fallout-Serie gemacht wird, da hab ich am selben Tag habe ich irgendwie auch ganz viele Stimmen, wenn das mal was wird und oh, da wird wieder eine Marke versaut oder wie auch immer, ne, da war ja ganz, ganz, ganz viel Skepsis, alleine mit der Ankündigung, bevor nur irgendjemand irgendwas gesehen hat. Und bei mir war das so, wo ich denke so, oh geil, weil ich wollte unbedingt einfach mehr aus diesem Universum wissen. Und natürlich ist das nach Videospielen oder wahrscheinlich ist Filme bei mir, da kann ich gar nicht sagen, ob das vor oder nach Videospielen kommt, aber es ist natürlich das zweitbeste Medium. Also hätte jetzt einer ein Buch veröffentlicht, so wäre ich raus. aber eine Serie oder ein Film. Serie finde ich teilweise noch besser, weil eine Serie natürlich mehr Zeit hat, um Dinge zu erklären. Und da war ich hyped. Ich war wirklich hyped. Und als ich das erste, ich sag mal, Material von dieser Serie gesehen habe, habe ich gedacht so, oh komm, es kann sein, dass hier und da vielleicht ein bisschen CGI off ist oder so. Das kann passieren. Aber, und das ist so die Sache, die mir von Anfang an klar war, als klar war, wer das Ding macht oder zumindest als Produzent da tätig ist, war mir klar, dass wenn wir CGI sehen, wir wenig haben werden, weil dieser Regisseur einen großen Bruder hat, der eigentlich gar keins einsetzt. So.
Zack Snyder.
Ne, Zack Snyder, genau. Helge Schneider hat die Serie gemacht und
Zack Snyder, die ist der Filme. Du. Nein, Jonathan Nolan natürlich, der
genau.
Kleine Bruder von Christopher Nolan. Genau.
Und was viele und gar kleiner, nicht wissen, ja,
Entschuldige.
Fun Fact: der Mann hat Inception geschrieben und der Mann hat The Dark Knight geschrieben. Der andere
ja, das ist ein krass, das sind auch zwei krasse Geheimtipps, die Filme. Also, das ist.
Nein, aber die meisten denken, es ist ein Christopher Nolan writened und directed. Und das ist es nicht.
Ach so. Jetzt, ach, entschuldige, weil du darauf verdammt hast, dass Jonathan Nolan das gemacht hat.
Jonathan Nolan hat
Inception geschrieben. Ja, klar, mit David S. Goyer zusammen, glaube ich. Genau. Ne? Aber ja, komplett. Und ich habe jetzt auch zuletzt Oppenheimer geschaut und fand das dann sehr lustig, weil ich hatte vorher noch nicht geguckt und jetzt direkt nach der Fallout-Serie habe ich tatsächlich Oppenheimer geschaut und dass man sich direkt so trotzdem so dieses Gefühl hatte von so, yo, ein bisschen gehört das zusammen.
Der große Bruder hat sie gebaut, der Kleine lässt sie fallen.
Ja, genau das. Ganz kurz, also, Fallout London, ganz schnell noch. Sollte lustigerweise heute am Tag der Aufnahme erscheinen, am 23.04. ist es aber nicht, weil tatsächlich Ende dieser Woche, also am 25. April, erscheint ein Patch für Fallout 4, der von Bethesda selbst kommt und ein sogenannter Next-Gen-Patch ist, der ganz viel von Fallout 4 eben dafür sorgen soll, dass es nochmal erheblich besser aussieht, besonders auf Konsolen. Und dadurch haben sie wohl einiges auch nochmal angepasst und damit auch einfach den Fallout London Mod zerschossen, in Anführungszeichen. Also die müssen sich jetzt nochmal hinsetzen und wegen dieses Patches, der eben rauskommt, müssen sie selbst einige Systeme im Backend nochmal umstellen, weil Bethesda selbst eben ganz viel nochmal umgestellt hat einfach im Backend.
Ja, das hat Todd Howard irgendwie in irgendeinem IGN-Video hat er das gesagt. Also es sind so ein paar Facts, ne? Also für Fallout-Leute da draußen und Fans der Videospiele, es gibt ein relativ langes IGN-Interview von letzter Woche oder so, Tag der Aufnahme. Da gibt es so ein paar Sachen, die er erwähnt hat und auch gedroppt hat, nämlich dass halt, wie gesagt, dieses Next-Gen-Update jetzt zügig kommt. Wir werden zu Starfield Ankündigungen für Weiterentwicklungen kriegen und was aber definitiv Fakt ist, ist, dass der Hauptfokus von Bethesda trotz Serienerfolg weiter auf Elder Scrolls liegt und nicht auf Fallout. Also Fallout 5 wird safe nach Elder Scrolls 6 kommen, was im Umkehrschluss heißt, das wird noch ein bisschen was dauern.
Ja, ein bisschen ist gut. Also ich denke, Elder Scrolls, das neue, sehen wir nicht vor 2026.
Ja, genau. Das, ja.
Yes,
ja, gut, aber 25 dann, auch blöd, weil da geht er raus, kommt, sind wir ehrlich.
Reicht. Dann Fallout-Serie, pass auf. Also ich war unfassbar überrascht, wie gut sie funktioniert hat. Ich weiß, was du mir im Vorgespräch schon gesagt hast. Du hast da so die ein, zwei Vermutungen, warum das so ist. Da würde ich dich gleich dann im Nachgang einfach drüber reden lassen, dass wir schon mal sagen können, Staffel 2 haben sie jetzt schon bestätigt. Ich glaube, gestern erst. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich muss ja sagen, ich mag ja auch einfach das Casting, bis auf eine Figur, ehrlicherweise, mag ich sehr, sehr gerne. Allen verlangen
Adam. Welche? Darf ich da direkt reinhaken?
Ja, gerne. Also tatsächlich, ich bin mit dem Schauspieler von Maximus, Aaron Moten, nicht ganz warm geworden. Und das lag daran, weil so, finde ich, hat er an sich gut gespielt und vielleicht gehört das auch dazu, aber irgendwie so seine emotionale Reichweite, sage ich mal, war doch sehr, sehr gering. Again, Brotherhood of Steel, die sind ja auch darauf ausgelegt, keine Emotionen zu zeigen und nur ihrer der Enklave, der Enklave, nee, was die Enklave? Ich glaube schon, ne? Zu dienen. Ja, aber irgendwie, ich bin mit dem leider nicht richtig warm geworden, mit dem Mann.
Also ist für mich auch von, also der Cast, ich sag mal so, roundabout ist es alles geil. Ja, also ich glaube, wir picken uns jetzt gleich einfach nur ein paar Sachen raus, an denen es ein bisschen
was zu kritisieren gibt. Auf jeden Fall.
Aber im Großen und Ganzen, für die Leute, die jetzt hier zuhören, wir sind beide begeistert. Wir würden beide sagen, ey, das ist ein absolutes Must-See-Ding. Aber ich denke, wenn wir jetzt so ein bisschen deep-diven, dann kann ich auch sagen, er ist safe für mich, die ich sag mal, nicht uninteressant ist das falsche Wort, aber am unüberzeugendsten, was die Rolle angeht.
Ja,
für mich als Zuschauer und als Spieler dennoch mit fast die wichtigste, weil er die Aufgabe des Spielers hat. Da können wir gleich ein bisschen was zu sagen. Weil ich finde, alles, was er irgendwie in Fallout so in dieser Serie macht, das kommt dem, was du als Spieler machst, sehr, sehr nah, ne? Dieses so Entscheidungen treffen oder so, ne? Will ich jetzt diesen geilen Powersuit anziehen? Was muss ich dafür tun? Werde ich doch ein bisschen gut oder böse, ne? So dieses Karma-System, was diese Spiele haben, er hat eine Quest vor sich und man merkt, dass er sich hier und da ein bisschen weiterentwickelt. Was bedeutet, ich hoffe sehr auf extreme Weiterentwicklung in der zweiten Staffel, was ihn angeht. Alle anderen beiden holen mich insane gut ab. Aber also durchweg, ich finde Präsentation, Cast und Musik, also Soundtrack, das ist oberste Grenze, was wir bis jetzt bei Videospielen gesehen haben. Also wir müssen es ja leider so sagen, weil es gibt ja auch andere Beispiele. Also ich kann dir ein Beispiel von einer Serie nennen, die unfassbar gut aussieht, die einen absolut geilen Soundtrack hat, aber es nicht schafft, dir in 8 Folgen eine zusammengehörige, verständliche Geschichte zu erzählen, dir am Ende einer Staffel einen Cliffhanger gibt, wo du dir denkst, holy shit, das geht ja richtig ab, wann kommt Staffel 2? Ich bin jetzt drin, ich vergesse Folge 1 bis 5, 6, 7 und 8 haben mich abgeholt, jetzt geht's ab in Staffel 2 und sie erzählen einfach aus einer anderen Zeit gefühlt irgendwas ganz anderes, bis irgendwann wieder so die Rede ist von Halo.
Also ich denke, guck mal, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich meinst du Halo, oder?
Richtig, genau, da lief ja jetzt gerade auch die zweite Staffel und deswegen sage ich, es ist nicht nur dieses, das sieht gut aus und das hört sich nett an, sondern da gehört eine ganze Menge mehr zu, dass so eine Serie auch Hit-Potenzial hat. Und das, finde ich, hat Fallout in den ersten 7 Minuten geschafft. Und ich weiß nicht, ob du jetzt erstmal schon ein bisschen was erzählen kannst, aber ich kann dir eine Serie sagen, die das Gleiche, was Fallout in den ersten 7 Minuten geschafft hat, nämlich einen Hauptcharakter plus hier und da ein paar, ich sag mal, Fragezeichen in den Raum stellen, aber dich mit einem Gefühl da lässt, dass du sagst, du kannst jetzt nicht abschalten. Egal, was passiert, jetzt kannst du nicht ausmachen, weil du wissen willst, was da passiert. Unabhängig, ob du Fallout-Fan bist oder nicht.
Ja, total. Könntest du
mir sagen, also, welche Serie sowas Ähnliches schon mal gemacht hat?
Also reden wir noch Videospielverfilmung oder Serien allgemein? Nee,
jetzt allgemein mal Serien.
Allgemein mal Serien. Spontan wäre ich bei sowas wie Breaking Bad oder Better Call Saul.
Genau das, ja. Es ist genau Breaking Bad. Es ist der Shot quasi, ne? Walter White in Unterhose in der Wüste.
Oh und ja.
Du denkst dir, hä? So, was, wie ist es da
gekommen? Wie kommen wir zu Punkt B? Ich muss unbedingt wissen, wo Punkt A ist. Ja, bin ich komplett bei
Richtig,
dir.
Richtig, ne? Und das merkst du, das macht Fallout genauso. Also die ganze Opening-Sequenz, das sind ungefähr 7 Minuten von. Also wir reden Spoiler-Talk, ne? Also das ist eine Fallout-
Ja, wir haben ja eben gesagt, dass wir hier ein bisschen
Deep Dive machen.
Ja, werden. Ja,
okay,
ja,
okay. Ja. Du lernst einen Charakter kennen, du lernst aber auch einen zweiten Charakter kennen. Und dieser Charakter ist meiner Meinung nach für den Aufbau des Hauptcharakters so unfassbar wichtig, weil du dir bis zum Ende die Frage stellst, wo ist diese Person? Was ist mit dieser Person passiert? Und das zieht jetzt weiter in Staffel 2. Und das ist meiner Meinung nach seine Tochter, die, ich sag mal, mit 3 Shots und 5 Zeilen, die sie an Text hat, dir genug, ich sag mal, über sich erzählt. Du bist sofort auf Sympathie mit ihr, so nach dem Motto, sie steht alleine draußen. Ne? Dann diese Sache mit dem Daumen, ob das jetzt ein Fakt ist oder nicht, ist meiner Meinung nach ist das ein Gag. So. Aber du kehrst sofort.
Und die Rede, ganz kurz, die Rede ist halt von Cooper Howard, der hier von Walton Goggins gespielt wird, der den Ghoul spielt, den man eben auch aus Fallout 3 kennt. Ich hoffe, ich verwechsel das gerade nicht krass. War das Teil 3 oder 4? Keine Ahnung,
da muss ich dir jetzt vertrauen. Weiß ich nicht.
Okay.
Wäre mir theoretisch auch egal, weil er...
Nein, sowieso, das ist ja das ganz, ganz schön. Also ich kann da auch einmal sagen, das fand ich richtig krass, weil zum Beispiel meine Frau, die zockt zwar, aber nicht krass, die ist so Animal Crossing auf der Switch zum Beispiel, findet sie mega. Mhm. Die Mario-RPGs findet sie tatsächlich auch sehr, sehr cool. Also hier so Paper Mario und so ein Zeug. Aber das ist so das meiste. Also ich würde wirklich sagen, aber eine Casual-Gamerin, die hauptsächlich Nintendo-Spiele spielt und auch nichts, was irgendwie dann krass zu kompliziert am Ende des Tages ist. Aber die war auch, genau was du sagst, die war von Anfang an so gehookt auf der Serie, hat noch nie was von Fallout gespielt, hat jetzt auch im Nachgang kein Interesse, diese Spiele zu spielen, aber hat gesagt, die Serie findet sie so krass, da möchte sie unbedingt ASAP weiterschauen.
Als wären wir mit derselben Frau verheiratet. Das Gleiche ist tatsächlich auch bei meiner Frau gewesen. Und die hat noch weniger Kontakt zu Videospielen überhaupt, die zockt ja gar nicht. Und es war so, wir haben in 2 Tagen diese Serie durchgeballert. Ne? Ja, also sie hat gesagt, ich guck mal mit rein und dann haben wir... Ich glaube, 5 Folgen am ersten Abend und am nächsten Abend direkt 3 geguckt. So. Also es war halt hooked. Und das hätte einfach nicht stattgefunden, wäre diese Serie vom Grundprinzip, vom Writing, von wie es gemacht ist, wie die Charaktere sind, wie der Humor ist. Und da sind so viele Faktoren, die ineinander greifen müssen, dass das passiert bei jemandem. Weil es ja für jemand, also ich sag mal, selbst für mich, ich kenne die Spiele zwar, aber das wollte ich eben damit sagen, von der Lore habe ich eigentlich gar nicht so die Ahnung. Ich weiß jetzt erst, dass warum die Walls da sind. So, das habe ich durch die Serie gelernt und nicht durch die Spiele.
Ja.
So. Und ob das jetzt hundertprozentige Nerd-Hard-Facts sind, ist mir im Endeffekt scheißegal, weil ich die Serie so genießen kann, wie sie ist. Das ist für mich alles erklärbar. Das ist nicht irgendwie erfunden und es fühlt sich so rund an. Es fühlt sich an, als hätte man diese Welt für diese Serie erschaffen. Und
es klingt ja wirklich so ein bisschen grandios gelungen. Nee, ich finde das klingt schon sehr gut, weil zum Beispiel jetzt zuletzt der Fallout-Macher, hast du das mitbekommen, der hat ja auch was zur Serie gesagt gehabt. Und hat halt gesagt, dass das, ehrlicherweise, es ist der, also wirklich der Originalmacher von Teil 1 und 2. Danach hat er mit nichts mehr zu tun gehabt. Aber eben der Originalmacher, gib mir eine Sekunde, ich würde nämlich gerne sein
Synchronsprecher droppen.
Das machst du immer gerne. Sein Synchronsprecher. Nein, der Originalentwickler von Fallout, das meine ich halt einfach nur. Mann, wie hieß denn. Ich werde es gleich rausfinden noch. Er hat auf jeden Fall gesagt, er fand das so gut umgesetzt, er fand das so crazy, dass genau was hast du gesagt, so was wir gerade festgestellt haben, dass eben dafür gesorgt wird, dass durch die Art und Weise der Erzählung Leute in diesem Videospiel nichts zu tun haben, trotzdem nicht nur davon abgeholt werden, sondern auch so viel darin, also er dann so viel darin wiedererkannt hat, was er einfach unfassbar klasse findet und daher auch so sagen würde, dass es so oder so halt eine richtig, richtig gute Serie sei.
Tim Kane oder Leonard Boryarski hätte ich ihren Namen.
Ja, einer der beiden war es auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, der gute Leonard war es. Ja. Und ich kann mir nur beipflichten. Also alleine, wie gesagt, mich hat es auch von Anfang an gut klar. Ich kannte die Sachen ein bisschen. Zum Beispiel, wie gesagt, also das wollte ich eben gesagt haben. Ich mag Ella Purnell super gerne. Sie spielt die Lucy McLean, die Protagonistin. Ich selbst kenne sie aus Yellow Jackets. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst.
Yellow Jacket kenne ich. Da fand ich sie sehr, sehr gut.
Ah, hast du auch gesehen,
noch,
okay.
Jetzt kommt noch ein zweiter Easter Egg-mäßiger Fakt. Sie hat in einer weiteren Videospielverfilmung mitgespielt. Und zwar ist sie die Synchronstimme, jetzt habe ich den Charakternamen
also nicht. Also ich aber weiß, die ist die, genau, von der Kane, die Jinx. Mhm.
Jinx,
genau. Und das Geile ist ja schon, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, um das zu erwähnen. Das war mein Fakt. Nein, gar nicht.
Ist viel, aber ach gut, so, ja, okay, guck
das,
mal.
Ne? Nee, weil ich wollte eh, dass wir im Nachgang mal ein bisschen nochmal kurz abfrühstücken, was noch so ein Videospiel für den letzten zeige. Aber da habe ich mir zum Beispiel Arcane für aufgeschrieben, weil zum Beispiel League of Legends nie gespielt. Ich könnte, also es gibt wenig Videospiele, denen ich weniger Interesse hätte als an League of Legends. Aber die Serie ist ja unfassbar krass gewesen. Wenn du die geguckt hast, ich fand die auf jeden Fall richtig.
Leider nein, aber steht jetzt auf meiner Liste, weil viele gesagt haben.
Ja, die ist super. Also wie gesagt, das ist wie mit Fallout. Das ist dieses Ding, so, du musst das Spiel nicht spielen, du musst das Spiel nicht mal mögen. Und trotzdem wirst du die Serie so ein bisschen, holy shit, das ist ja mega geil gemacht. Und genau, spricht ja nämlich die Jinx, eine sehr, sehr wichtige Figur in dieser Serie. Mehr will ich gar nicht sagen. Ich finde übrigens cool, dass du die Yellow Jackets auch geschaut hast. Auch da auf die Serie dicke, dicke Empfehlung. Sehr geile Mystery, auch so ein bisschen Horrorserie.
Ja, mag ich.
Die man sehr empfehlen kann. Naja, und in Fallout werden wir auch direkt, geht's direkt mit der guten Lucy los, wie sie da im Vault ist. Nachdem wir eben das was gesehen haben, was du gerade gesagt hast, ne, der hier vom Cooper, der eben mit seiner Tochter da ist und dann auf einmal die Bomben da einschlagen und wir bis hier, das finde ich auch super, nicht wissen, was ist in der Zwischenzeit passiert. Also die erste Staffel klärt das ja auch in der Form nicht auf. Sondern das ist etwas, was sie für die zweite Staffel zum Glück aufheben. Also alleine, weil das müssen wir jetzt nicht verraten, aber alleine, wie die erste Staffel aufgehört hat, finde ich das sehr, sehr gut gemacht so. Weil du hast jetzt wirklich diesen Bock stark. Von, ich möchte weiterschauen. Und was ich ja sehr geil finde, das war zum Beispiel ein kleines Ding, was ich mir aufgeschrieben hatte, weil ich das sehr lustig fand. Du hast halt, wie du Lucy vorgestellt bekommst, ist das Ding, dass sie da sitzt in ihrem Vault und so ganz typisch, wie auch zum Beispiel in Fallout 3, diesen Moment hast, wo sie dann halt halt quasi kurz mal durchgeht, was sie so gut kann. Und das fühlt sich so ganz krass an, wie wenn du deinen Charakter erstellst, wenn der Charakter in der
Abfrage genau,
ist. Dann eben dieses so, yo, sie ist sehr, sehr gut in, sie ist sehr agil, sie ist sehr stark und dann kann sie sehr gut labern. So, und dieses so, yo, als hätte sie +5 auf Speech und so ein Zeug.
Genau.
Und das macht die Serie durchweg und das macht sie so großartig, weil auch das ist so ein Ding so, bei meiner Frau komplett über den Kopf hinweggegangen, diese Sachen, was ja auch nicht schlimm ist, aber eben für Menschen wie dich und mich oder auch für euch da draußen, die die Spiele gespielt haben, sind so, und trotzdem, selbst wenn du es nicht kennst, ist es aber trotzdem ein lustiger Moment, weil es so ein bisschen was Absurdes hat und sich dann trotzdem so ein bisschen so rollenspielmäßig anfühlt, ne? Und das mochte ich einfach sehr gerne.
Ja, also und das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ist ja sogar jemand, damit tangierst du ja Leute, die einfach Videospiele raffen und nicht nur Fallout-Spiele. Ne? Also genau das meine ich halt. Also die Wahl von, was für Elemente nehmen wir um, also ne, natürlich gibt es auf die Fresse Easter Eggs, aber es gibt eben auch Dinge, die so unterschwellig als, ich sag mal, als Telling-Tool funktionieren. Ne? Also wie du sagst, dieser Charakter-Introducer am Anfang von ihr, der schlägt so viele Fliegen mit einer Klappe. Dieses Total. Typische, diese Fallout-Intro-Videos von Vault Boy selber, ne? Dieses, ja, und dann machen wir das und dann gibt's ja einen Fuß zu essen und bla bla bla. In dem Stil ist das ja aufgebaut mit der Musik.
Und so, das ist ja auch das Geile. Auf den ganzen PCs, auf den Fernsehern, das sind alles Dinge, die in den Fallout-Spielen auch zu sehen sind. Also alleine, dass einmal wird ein Overseer-Terminal gehackt, wie in Fallout 3. Und auch da ist es 1:1 dasselbe Interface wie im Spiel. Ich finde krass, wie viel Details. Weil sind wir ehrlich, du hättest da jeden Scheiß machen können und keiner wäre böse gewesen. Aber dass sie da wirklich...
Ja, oder du hättest halt, ich sag mal, diese nervigen Easter Eggs, die halt... Hier, hallo, da ist das Easter Egg. Schauen Sie her. Wir wissen, dass du
Super Mario gespielt hast. Ne? Halt quasi dich hier im Hinterkopf nehmen und die ganze Zeit mit der Nase auf die Bordsteinkante schlagen. Richtig, hier ist das, hier ist das, hier. Gar nicht. Und, aber dafür hast du da die Poster, die Nuka-Cola, die Special-Poster oder Bücher. X, Y, Z, einzelne Figuren, Charaktere, selbst der fucking Hund. Und finde ich total toll. Und ich glaube, ich merke gerade wahrscheinlich, ist es auch so ein Ding, wo du gesagt hättest, so... Das zeigt eben auch nochmal, warum die Serie so erfolgreich ist, oder? Weil das halt auch dann wieder zweierlei ist. Weil einerseits für eben Spieler, die halt sagen, okay, super funny, mega cool. Aber andererseits eben für Leute, die damit nichts anfangen können, die aber trotzdem diese Atmosphäre ins Gesicht gedrückt bekommen. Und das eben ohne, dass sie die ganze Zeit drauf gestoßen werden müssen.
Ich glaube, das ist tatsächlich so, weil man hat ja in manchen Interviews mal so ein bisschen durchgehört, dass sich, glaube ich, auch Jonathan Nolan nicht so sehr mit den Spielen beschäftigt hat. Ne? Er ist da gar nicht so reingegangen und hat im Vorfeld krass viel gezockt. Und diese Info alleine würde ja, also das ist jetzt, wir haben jetzt zum ersten Mal meiner Meinung nach dieses Ding, das ja, aber wenn du feinfühlig für ein Thema bist, dann liest du dir trotzdem Dinge zu und hörst eben auf entsprechende Sachen und du raffst vielleicht eine Welt und schaffst das durch deine alleinige Machart irgendwie ins Spiel zu bringen. Ne? Also der Unterschied ist, er baut eine echte Kulisse, ne? So die Tankstelle oder auch hier dieses
Western-Dörfchen. Oh, das auch. So. Ne? Ich meine, das habe ich gerade schon erwähnt, Karl, aber wenig CGI in dieser Serie ist und
weil das sein Handwerk ist, aber dadurch, weil das sein Handwerk ist, weil jemand sagt, hey, es ist ein Handwerk, es ist nicht, ich gebe jetzt ganz viel Geld aus und lass mal ein paar Animateure geile Sachen machen, sondern ey, nee, das ist mein Handwerk, also was brauchen wir hier? Und dann frage ich doch am besten jemanden, der sich damit auskennt und frag Fallout-Fans oder frag Todd Howard oder frag, völlig egal. So, der Schauspieler an sich, das ist auch das, was ich sage, der Dalton, der muss keine Fallout-Spiele gespielt haben. Aber was der de facto kann, und das weiß jeder, der kann einen verdammt guten Cowboy spielen. So, das haben wir in Quentin Tarantino-Filmen gesehen. So.
Oh ja.
Und das kann er einfach. Und deswegen ist diese Besetzung stark. Und sein Job ist es, einen verdammt geilen Cowboy zu spielen. Und genau das siehst du in dieser Serie. Und wenn du das mal von außen betrachtest, jetzt kommt nämlich die eigentliche Filmreferenz. Und warum dieses Ding so gut ist, ist, weil wir eigentlich, was die Charaktere und die Erzählweise, The Good, The Bad und The Ugly sehen. Und das ist einer der geilsten Western, die je gedreht worden sind. Wir haben drei Charaktere, die alle andere Wege haben, die sich immer mal wieder treffen. Er ist halt eiskalt The Bad. Wir haben sogar eine Monster-Anspielung. Das ist das einzige Easter Egg, wenn du diesen Film kennst, wenn du sagst, okay, das ist ein Easter Egg, der haut dir mit zwei dicken Baseballschlägern, haut er dir dieses, hey, das ist gerade The Good, The Bad and The Ugly, diese Szene in bla bla bla. Nämlich, wo der irgendwie bei der Family da ist und am Tisch sitzt und wartet, bis der Vater von der Arbeit kommt. Da gibt es Teile, könnt ihr auch mal gucken. Gibt es, glaube ich, Sachen, das ist ein Shot, der ist 1:1.
Ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe den Film gesehen damals, aber das war zu derselben Zeit, wie ich so Zurück in die Zukunft 3 gesehen habe und so ein Zeug.
Man also muss halt ein Händchen für Western haben und ich mag halt das Genre, ne? Deswegen, ich gucke auch relativ viele Western, das ist halt so ein Ding, so ich mag das halt irgendwie.
Ist doch mega,
Und das ist mir halt aufgefallen und deswegen sage ich, dieses Totschlagargument, was früher viele Leute hatten, nämlich so Halo, ja, funktioniert nicht, weil die Leute die Spiele ja auch nicht gespielt haben. So. Nee, Halo funktioniert nicht, weil man sich nicht genug mit dem Thema beschäftigt hat und gesagt hat, so, was macht denn so ein Halo aus? Wieso funktioniert ein Mandalorian ohne Helm absetzen? Ne, wieso müssen wir das bei Halo machen? Und diese Fragen, die stellen sich halt bei Fallout gar nicht, weil man sich bei Fallout nämlich darauf konzentriert hat, warum funktioniert Fallout? Ja. Weil es eine geile Lore ist, weil es aber auch einen cleveren, coolen Humor hat. Und das ist halt in dieser Serie drin. So, und daraufhin wurde sich fokussiert. Und zusätzlich kommt eben jemand, der eben so ein Händchen hat. Ich finde, man merkt schon, dass Folge 1 bis 3 ein bisschen anders ist als der Rest. So. Mhm. Also man merkt das, finde ich, genauso wie, teilweise wie man das bei Stranger Things merkt, wenn die Duffer Brothers das machen oder jemand anderes das macht.
Ja.
So finde ich, merkt man das auch hier. Nichtsdestotrotz ist halt ganz, ganz viel, also auch was so Casting oder Stimmen oder so angeht, das ist eben, weil man sich überlegt hat, glaube ich, okay, was könnte man hier bestmöglich machen an der Stelle, um das zu erreichen und nicht dieses, wir haben diese Szene in einem Spiel, also ich finde das, sorry, ich rede voll viel durcheinander.
Hau raus.
Das Beste an der Serie meiner Meinung nach ist, dass man halt hingegangen ist und hat gesagt, wir könnten ja jetzt auch einfach blöd gesagt das machen, was The Last of Us macht, nämlich wir wissen, ey, Fallout 4 hat super funktioniert, ist ein erfolgreiches Spiel oder meinetwegen Vegas, wir verfilmen das einfach. Das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben ja gedacht, ey, nee, wir nehmen die Welt und wir erzählen einfach eine neue Geschichte in irgendeiner Timeline an dem und dem Punkt. Und das funktioniert in sich halt komplett.
Ja, beziehungsweise weißt du, was ich noch viel besser daran finde? Nicht nur das, sie haben genau, ne, sie haben schon gesagt, wir nehmen das, machen auch unser eigenes Ding. Aber diese Geschichte von wegen, yo, mein Vater ist verschwunden, das hatten wir, das ist ja der Aufhänger von Fallout 3.
Richtig.
Und dann aber die Momente mit dem Ghoul, ich krieg's nicht zusammen, ich bin ehrlich, ich glaube, das war Fallout 4 und diese Brotherhood of Steel, da hast du zwar in der Form nicht die Geschichte, aber man kennt diese zugrunde liegende Geschichte, wie die eben funktionieren und wie das eben funktionieren könnte, wenn jemand sagt, boah, so krass stehe ich da gar nicht hinter, ich will nur die geile Rüstung haben, die funkelt. Und das ist ja das, was es eigentlich, finde ich, so zu was so ganz Besonderem machen lässt. So diese, nicht nur, dass sie das Quellmaterial so durch die Bank weg respektieren, das versuchen an allen Ecken und Enden reinzubringen, aber die Lore dann einfach ganz krass mit einer eigenen Geschichte erweitern, die immer wieder mal von den Spielen inspiriert ist. Und ich finde, das ist so ein krasser Feed, wenn man darüber nachdenkt, weil es eben nicht an, du sitzt da eben nicht und bist so, yo, das kenne ich schon, ist aber geil umgesetzt. Wie zum Beispiel, du hast es ja auch gesagt, ne, aber hier die Last of Us Folge mit Bill.
Achso, die 4, ne? Ja.
Genau.
Die Emmy-Folge.
Die Emmy-Folge. Man
darf es ja jetzt so sagen. Ja,
die Emmy-Folge. Weißt du, weil klar, die wird ja auch erweitert, aber nichtsdestotrotz, die eigentliche Geschichte und die Figuren in der Art und Weise, die gab es ja auch im Spiel. So. Und die gibt es bei Fallout halt in der Form einfach nicht. Alleine das grandiose Finale, von dem ich gar nichts verraten werde, aber ich möchte behaupten, das war eigentlich so die beste Folge durch und durch, weil wir da auch zumindest, okay, das verrate ich jetzt, auch zum ersten Mal dieses ganz klassischen Moment haben, wo wir hören, War never changes. Und dabei dann auch die Fallout-Musik auf einmal hören, die aus Fallout 4 zumindest, die Theme-Musik.
Einmal kurz da rein, aber ja. der Spruch, ne, also die Entscheidung, die getroffen wurde, zu sagen, wir machen das nicht in der ersten Folge, das ist eine 10 von 10.
Wieso ist eine 10 von 10? Besonders, es zeigt ja auch dieses Ding von
jetzt. Das ist dieses in die Fresse Easter Egg und das brauchen wir nicht. So.
Im Finale, nimm's
mit. So, weißt du, jeder freut sich darüber. Ronja wusste das nicht, aber dieses Zitat kennt sogar ich. Aber das meine ich halt.
Man von Ron Perlman eigentlich in den Spielen immer gesagt. Aber ganz kurz dazu, um da zu bleiben, weil das ist das Ding, weil ich finde, was die Serie noch viel, viel geiler macht. Und sowas liebe ich ja. Weil in diesem Moment, wo das passiert, hast du als Zuschauerin oder Zuschauer, hast du diesen Augenblick von so, ach krass, jetzt geht's erst richtig los.
Ja, ja.
Und das war halt das Finale. Und jetzt weißt du, okay, Staffel 2, this is where shit hits the fan, so.
Oder auch nicht, Zeitsprung, keine Ahnung.
Also, 20 Jahre später.
Nein, aber ich sag dir trotzdem, das ist mir auch alles scheißegal, weil ich einfach trotzdem mehr von dieser Welt will. Weil ich einfach wie es ist, ne, wie sind die? Die sollen noch gerne ein, zwei andere Vaults aufmachen, so. Gerne 69 meinetwegen, weil mich das einfach interessiert, so, was da los ist.
Ob da alle bumsen in Vault 69 oder was?
Nee, 69 ist doch der, wo ich glaube, alles Männer und nur eine Frau ist oder so. Ne?
Ist das so? Ach krass, okay.
68 ist genau andersrum. Also, ey, schlachtet mich nicht für mein Halbwissen, so. Aber ich habe mich so ein bisschen mit.
Oh, du hast vollkommen recht, ich habe es gegoogelt. Ich dachte, du hast einen 69-Joke gemacht, wenn ich ehrlich bin.
Nee,
du hast vollkommen recht.
Das also, ist ja lustig. Bethesda hat den Joke gemacht. So.
Ja, aber, ja. Wall 69, 1000 Frauen, einen Mann und Wall 68. Wall 68 und umgekehrt 1000 Männer, eine Frau.
Genau, und ich finde, das ist halt dieses Clevere dieser Serie, weil Natürlich, ich bin auch genau jetzt wieder, dass ich sage, boah, ich hätte jetzt Bock, Fallout zu spielen, aber dann gucke ich mir so ein Gameplay-Video an oder einen Stream und dann habe ich, nee, du hast keinen Bock, schon wieder da in diesen grünen, einfarbigen Inventaren irgendwelche Sachen hin und her zu schieben. So. Und mein Fazit war, ich habe mir dann einfach nochmal diese Serie angeguckt. Ich habe direkt nochmal einen Run 2 gemacht, weil ich nicht genug von dieser Welt bekommen habe. Nicht genug von diesem Soundtrack, nicht genug von diesem Vibe, den diese Serie irgendwie hat. Und das musst du erstmal machen.
Ja.
Also das musst du erstmal schaffen. Ne? Also egal in welchem Franchise oder Universum wir unterwegs sind, da ist sehr, sehr viel sehr, sehr clever gewesen. Also ich kann, die einzige Sache, die ich sagen kann, wo ich so sage, ich verstehe die Kritik dahinter, ist dieses, du hast schon relativ häufig dieses Gefühl, dass Charakter genau da sind, wo sie sein sollen und der Weg dazwischen fehlt. Also
zum Beispiel, ja, ich weiß, was du meinst.
Ne, zum Beispiel die Tankstelle. So. Das war so, wo ich mir gedacht habe, ja genau, jetzt läuft er genau da lang, natürlich nur um diese Box da aufzumachen und zu finden, was in dieser Box da drin ist. Das ist alles sondern so ein bisschen.
Dafür, dass es das Wasteland sein soll, ne? Achso, das verstehe ich schon.
Ne? Irgendwie,
glückliche nein, aber Zufälle.
Ne, genau, ja. Sehr, sehr glückliche Zufälle. Das ist so ein bisschen so. Auf der anderen Seite, und das ist das, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das habe ich auch irgendwo gesehen, da habe ich gedacht, hat der gesagt, also das war sehr clever, hat er irgendwie gesagt, ja, es ist aber auch eine Bethesda-Spielverfilmung, ne? Also irgendwie müssen wir ja Bugs einbauen, ne? Boah, ich habe mich kaputt gelacht, als ich das gehört habe, ne? So, wo ich denke, so, ja, natürlich, ne? Also da, selbst in der Theorie, ne? Also ich meine, das ist natürlich nicht so, aber in der Theorie könntest du sagen, ja, wir haben sehr wohl solche Entscheidungen getroffen, weil so funktionieren Bethesda-Spiele ja auch. Also wenn du dir den Anfang von 4 angehst, Verkäufer kommt an deine Tür, ne, du sagst bla 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 bla, der macht die Tür zu, ja, Bombe kommt, du musst in so ein Vault. So, dann hier und da ein bisschen Vault-Action, du kommst raus und der erste NPC, der dir über den Weg läuft, ist dein eigener Roboter, so blöd gesagt. So, ne? Das ist halt, wie Bethesda-Spiele teilweise sind, so wie sie dir diese Quests in die Hand geben. Und das macht die Serie teilweise auch. Also insofern ist es eigentlich nichts Negatives, sondern eben noch krasser orientiert am Original. So, ne? Also ist halt Ansichtssache, ne?
Ja, aber das ist etwas, was ich eh an der Serie mochte und dazu aber auch, dass sie ja vieles trotzdem ihr eigenes Ding gemacht hat. Also beispielsweise, dass ja diese ganze Story, wie diese Bomben gefallen sind, haben sie ja geändert jetzt für die Serie. Aber eben nicht so dieses Ding, wo du dann da saßt und warst so, oh ja, irgendwie, kaufe ich nicht ab. Fand ich trotzdem super gemacht hier. Also dieses Ding, dass sie da trotzdem sich auch getraut haben, was Eigenes draus zu machen und dann auch was sehr Spannendes daraus zu machen. Ja, also
super
die.
Clever. Es ist super clever. Also, weil, ganz ehrlich, weil das, wo die Serie ja auch brilliert, ist quasi in diesen gesamten Rückblenden, dir quasi Dinge zu geben, die du eben aus den Spielen bislang noch nicht kennst, nämlich was ist alles davor passiert. Und es so geil zu schreiben, dass du eine Figur hast, also dass The Ghoul quasi im früheren Leben ja eigentlich pro war, ne? Oder nicht nur das, es gehen ja noch eine Ebene, die treiben es ja komplett auf die Spitze so, ne? In der Serie ist es ja wirklich so, dass er quasi die Vorlage für diesen Vault Boy ist so. Das ist unfassbar clever.
Fand ich super clever und lustig, ja.
Du gehst ja raus und denkst dir so, ja, natürlich will ich mehr von diesem, zeig mir mehr Vaults, zeig mir mehr Fallout-Humor, aber, und da bin ich ganz ehrlich, ich hätte gerne 40 oder fast schon 50% dieser Serie noch mehr aus seinem früheren Leben, weil das so stark gemacht wurde irgendwie.
Ach, wird auch bestimmt noch kommen. Da fand ich auch schön, hast du What We Do in the Shadows geguckt?
Ja. Also nicht alles, aber da
ja, ich kenne ist das, ja nicht schlimm, es ist ja auch eine Comedy-Serie, ist ja kein Ding von, aber ja, dass da Matt Berry dabei war, mochte ich sehr, sehr gerne, weil das ist in What We Do in the Shadows meine absolute Lieblingsfigur, Laszlo Cravensworth heißt hier, das ist so eine bescheuerte Figur, auch hier an dieser Stelle eine dicke Empfehlung, also zu Yellow Jackets packt jetzt bitte auch noch What We Do in the Shadows auf die Liste, weil die wirklich sehr, sehr funny ist. Allgemein, was ich an der Serie auch noch sehr mag, ist, dass sie eben durch die Bank weg, ich glaube, das hatten wir eben schon erwähnt, aber nochmal, das besteht aus so einem Pip-Boy zum Beispiel, den die Lucy trägt, zeigt genau dieselben Sachen an wie im Videospiel. Mhm. Weitergehend zu den Sachen, wie sie da auch verkauft, wie du immer das Gefühl hast, so, yo, die hat die meisten Punkte, hat sie halt in Speech investiert am Ende des Tages. Du hast den Geigerzähler dabei, du hast so viel Musik aus den Spielen, aber auch Musik, die passt, also diese ganzen auf alt getrimmten Lieder, die so aus den 40ern, 50ern sein sollen. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Also
die sind aus den 40ern, 50ern. Das ist nicht teilweise
Musik. Nee, auch, aber ist da nicht auch Musik, die extra dafür geschrieben wurde?
Das kann sein, aber nicht viel.
Nee, nicht alles. Also, entschuldige, ich weiß, dass da auch echte Musik dabei ist. Ich dachte tatsächlich.
Nein, okay. Das hat sich jetzt so angehört, als hätte man irgendwie einen 90er Britney Spears Song und den auf alt gemacht. So, nee, so ist es nicht. Also, es sind schon viele Songs sind, die es auch früher gab, ne? Also, weil es gab ja, also es ist ja genau diese Sache, dass es gab ja eben auch die Zeit, in der Leute Angst hatten vor einem Atomkrieg. Das war halt nicht die
50er, der Kalte sondern das Krieg, war eher,
ne, richtig. Aber die Musik und die Musikart, ich sag mal, dieser, wie sagt man, Swing Jazz oder was ist es? Da ist mein Musikkenntnis jetzt nicht so krass.
Du kannst aber auch nicht weiterhelfen.
Diese Art der Musik, die ist ja auch nicht für Fallout erfunden, die gab's ja auch schon. Nur ist halt, ich sag mal, diese Songs wie, ich weiß, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. The Atom Bomb. Ne, sowas, ne, das ist natürlich schon irgendeine andere Sache. Aber ein paar Sachen davon ist echte Musik, die halt dann eben auch für Fallout genutzt wurde und nicht nur explizit dafür geschrieben wurde. Ja. Aber wenn du Fallout 1 4 kennst und auch den Soundtrack dahinter, deswegen sage ich, Folge 1 und 2 geguckt, so, dann hast du auch schon 60% dieser Songs gehört. Zumindest von denen, die, ich sag mal, Franchise-Träger-Songs sind, die jeder eigentlich kennt. Mhm. Und das macht das natürlich aus. Und ich bin immer ein Riesenfan davon, wenn du sagst, ja, genau, zeig doch so jemanden, dass wir uns gerade hier in dieser Welt aufhalten. Ich finde nämlich nichts schlimmer, also nicht schlimmer ist blöd gesagt, aber wenn ich mir einen neuen Teil von die Amazon-Serie von Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel. Mhm. Die wäre doch viel, 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 viel besser, wenn da permanent der Herr-der-Ringe-Soundtrack laufen würde. Das kannst du mir nicht erzählen, dass da nicht einfach was wegbricht.
Ja ist gut, egal, da haben sie halt die Rechte nicht dran. Ne?
Darum geht's mir ja gar nicht. Ja, okay. Ich sage ja nur, dass das ein Fakt ist, dass die Musik einfach extrem viel ausmacht.
Ja.
Und das ist halt, du kannst writen, was du willst. Du kannst die krassesten CGI-Momente haben. Du kannst auch insane Schlachten machen. Und trotzdem punktet der eine Film, weil er einfach diese vier Rhythmen hat, und das in dir Gänsehaut auslöst und dir diesen Vibe rüberbringt, punktet einfach mehr. So. Und deswegen wirst du es nie schaffen, da ranzugehen. Und das ist für mich eine Sache, die ich bei Herr der Ringe nicht nachvollziehen kann. Das ist ein Jeff Bezos, der sagt, ja, wir haben die Herr der Ringe-Serie, wir machen da jetzt 18 Staffeln direkt hintereinander, alles eingekauft, teuerste Serie der Welt. Ja, Digga, dann gibst du nochmal ein Milliardchen mehr und dann holst du auch die Musik. Und dann hast du etwas, was ein bisschen runder ist. Weißt du, wie ich meine? Also für mich ist das kein Argument zu sagen, da ist wieder das, wo ich sage, na, am Ende ist es dann nicht die Leidenschaft für ein Projekt, so, die sowas durch winkt, sondern die reinen Zahlen, die damit geschrieben werden. So. Und natürlich ist Amazon jetzt bei der Fallout-Serie ein bisschen anders rangegangen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit Todd Howard, man mag über ihn halten, was man will, aber wenn er eins ist, dann ist er sehr, sehr detailverliebt, was seine eigenen Brands angeht. Er ist natürlich auch sehr, sehr verliebt und für ihn sind seine Sachen auch die geilsten Sachen und man merkt einfach, das ist so, glaube ich, was Prob Todd Howard ist, dass, ich sag mal, die Spiele von Bethesda, die kommen häufig verbuggt auf den Markt, weil sich Todd Howard einfach auf andere Dinge konzentriert. So, ne? Die polischen eben nicht ein Spiel zu Ende, weil die Zeit vielleicht fehlt. Dafür will er aber, ich sag mal, möglichst diese Lore oder diese Universen oder die Geheimnisse oder dieses Welten entdecken. Das ist so mehr sein Fokus. Das merkt man auch. Deswegen sind die Spiele auch nie polished ohne Ende, was die Grafik angeht, weil das eher semi ist. Ne? Dann interessiert er sich lieber für andere Dinge oder so. Und das merkst du halt auch in dieser Serie, dass du halt genau das hast. Du nimmst ihn als Produzent oder als Executive-Produzent, glaube ich sogar, der sich eben genau damit beschäftigt und halt permanent kontrolliert, ja, das ist Fallout. Ja, das ist Fallout. Und dann hast du einen Writer und einen Regisseur, der eben sagt so, ey, mein Handwerk alleine, ich meine, guck dir Westworld an, das ist das Letzte, was er gemacht hat. Und bei Westworld siehst du ganz genau, was jemand aus einer Vorlage irgendwie noch mal rauszaubern kann, alleine nur durch Handwerk. Ne? Westworld hat eine unfassbare Ästhetik, die der irgendwie schafft, selbst wenn es total gewalttätig wird. Und das Gleiche hat er mit Fallout geschafft. Also ich finde, Fallout hat auch diesen Feel von, ne? Also die Gore-Momente und die Brutalität in dieser Serie, die ist jetzt nie zu krass, die ist auch nie zu wenig, die ist auch nie zu realistisch.
Sie ich würde gerade sagen, die ist immer schön comichaft, sodass du eher so dieses Ding hast von so, haha.
Richtig, richtig. Ja. Und trotzdem schafft er es, in einem Schnitt weiter sofort wieder ernsten Ton zu sprechen, wo du als Zuschauer auch genau merkst, hier ist gerade ernst. Das ist gerade kein Gag. Ich glaube, das ist gerade ernst. So. Und danach ist wieder ein bisschen Quatsch. Und dafür hat er halt eben so ein bisschen die Charaktere und spielt zwischen den drei Geschichten, die sich so treffen. Und das ist irgendwie so von der Machart einfach was sehr, 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 sehr Geiles. Und das schafft diese Serie. Und von der ersten bis zur letzten Folge hat hier und da mal vielleicht ein paar schwächere Momente. Aber es gibt so viele geile Sachen. Wie zum Beispiel die Szene, wo hier dieser eine Lakai da, ich weiß nicht, wie er heißt, der quasi dann sein Unteroffizier kurz wird. Und dann kommt er quasi auf ihn zugelaufen und er holt einfach nur die Knarre raus und schießt einfach 18 Mal geradeaus und trifft ihn nicht. Weißt du, diese Szene?
Ja, das so. War sehr, sehr funny. Das war zum Beispiel auch, fand ich auch einen coolen Moment, dass da Fred Armisen war da als Cameo in der Radiostation. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, nee.
Damals noch Saturday Night Live und heutzutage macht er auch viele, viele eigene Dinge. Auch ein sehr, sehr lustiger Comedian. Ich weiß komplett, welche Szene meinst. Das fand ich auch sehr, sehr funny. Und klar, das fühlt sich immer nach Fallout an.
Aber er schießt halt irgendwie so 10-mal gefühlt in die Luft und genau das Gleiche passiert dir auf Distanz halt auch mit irgendeiner scheiß Waffe, die du da findest. So,
ja, ne? Also, ja, genau.
Und das,
ja, das ist das, was wir eben schon meinten, nur dieses Krasse, geil, wie schön sie diese Spielelemente umgesetzt haben und eingesetzt haben. Ohne eben dich jedes Mal mit der Nase drauf zu drücken, sondern yo, du raffst das halt, wenn du Rollenspiel dieser Art spielst, dass halt diese Momente passieren können und wir, yo, nicht getroffen. Hast und du denn,
glaube,
ja,
du, nee, mach ruhig. Nee, ich glaube einfach, dass genau diese Informationen, die wurden halt einfach von so einem Todd Howard oder von diesem Writer-Team oder wie auch immer, die wurden einfach irgendwie gesammelt und demonstriert. Und so Jonathan Nolan hat sich dann quasi überlegt, ja, okay, ich könnte das jetzt halt einfach zeigen, aber vielleicht kriegen wir das nicht auch irgendwie ein bisschen sinngemäßer, cleverer reingemacht. Und deswegen, finde ich, sind diese Easter Eggs teilweise, oder ich sag mal, die meisten, sind einfach genial. Also sie sind wirklich gut gemacht.
Definitiv. Und ich finde auch, das, was ich eben meinte, also diese, wie viel Detailverliebtheit drinsteckt, wie viel du erkennst, wenn du Spiele gespielt hast, wie geil es ist, wenn du nicht gespielt hast und trotzdem Freude daran hast, das ist schon eine Kunst für sich.
Vor allen Dingen in 8 Folgen.
Besonders in 8 Folgen. Mhm. Hast du denn, darauf wollte ich auch hinaus, hast du eine Lieblingsfolge?
Also ich glaube eins. Ich glaube eins, weil, also jetzt natürlich, ich gucke die alle gern, also jetzt beim zweiten Mal, mir ist nur aufgefallen, dass der gesamte, also der Übergang, wenn du eins gesehen hast, in zwei, der ist einfach nur abartig geil. Also was die in der ersten Folge alles schaffen, und das finde ich, zwei erzählt das dann weiter. Ich finde 3, 4 haben so einen leichten Dip, obwohl du, also ist nicht alles so, weil vieles ja auch weiterentwickelt wird. Und natürlich finde ich die letzte auch sehr, sehr geil. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, so ey, boah, Fallout, zum Beispiel bei Stranger Things oder so, wenn die Serie keiner kennt und er kommt zu mir, dann zeige ich ihm Hey Billy. So, dann sage ich, okay, so hier, das ist, so kann diese Serie performen. So. Also das Ende von Hey Billy ist, wo sie halt in die Luft geht, 4. Staffel so. Wo ich sage, das ist mit Abstand eine der geilsten Folgen Stranger Things, so finde ich insane gut. Und bei Fallout würde ich aber sagen, es ist tatsächlich die 1. Weil sich dieses, ja, ich weiß, ich mag das Intro, ich mag, wie sie sich vorstellt, sehr gerne. Ich finde da so vieles so gut. Das erste Mal den Power Armor zu sehen, den Zeppelin zu sehen, die Musik, diesen Switch in die Vergangenheit, alles, was diese, also, nee, eins, also ist ganz safe eins.
Okay, glaube ich. Ja, ich verstehe komplett, kann das auch hundertprozentig nachvollziehen, das, was du gesagt hast. Bei mir wäre es Folge 4. Das ist die Folge, in der die gute Lucy dann vom Ghoul in die Klinik gebracht wird. Und wir auch zum ersten Mal auf den Roboter treffen, der von Matt Berry synchronisiert wird. Und warum ist es Folge 4? Nicht nur, weil ich mag, wie sie das alles strukturiert und umgesetzt haben, sondern weil da zum ersten Mal so ein bisschen sie herausgefordert wird. Und eben ihr Ding von so, yo, ich glaube trotzdem an alle und das kriegen wir schon irgendwie hin und hey, fluchen sollte man nicht. Da so richtig getestet wird und sie aber, als würde man quasi den Good Run in einem Videospiel machen, in einem Rollenspiel machen, sie aber trotzdem die ganze Zeit dabei bleibt und die ganze Zeit irgendwie versucht, scheißegal, was ihr widerfährt, dass das Gute zu sehen und die Sachen auch zum Guten für alle Involvierten zu wenden, was ich insane fand, aber auch auf einer Ebene von, aber das ist so gut geschrieben, dass ich es durch die Bank weg nachvollziehen konnte, dass ich dann nicht saß und war so, hä, ist die dumm? Der hat doch das und das mit ihr gemacht oder vorgehabt. Sondern immer so, nee, das macht sehr viel Sinn. So, sie bis hierhin porträtiert ist, so ihre naive, aber sehr liebe Art und trotzdem ist sie ja sehr smart. Dass sie dann aber dabei bleibt und sagt, nein, ich ziehe das weiterhin durch. Und deswegen mochte ich diese Folge einfach sehr, sehr gerne und fand auch total cool, diese ganzen ja Sachen aus Fallout da drin nochmal zu sehen. Die Ghouls werden näher erklärt und ich mochte auch diese zwei Dudes auf der Couch, die einfach so, denen das so scheißegal war, was da passiert ist.
Ja, das ist einfach so Cheech and Chong. Nein, ich finde das super interessant, weil 4 ist natürlich, ich habe gesagt, da geht ein Dip nach unten. Ich kann ja auch sagen, wieso ich das für mich jetzt im ersten Moment so angefühlt hat, weil wir wenig vom Ghoul sehen und der Ghoul meine absolute Lieblingsfigur ist.
Ja, verstehe.
Sobald dieser
Aber Request, auch für ihn passiert ja auch ein ganz wichtiger Moment
in dieser Folge. So. Aber er ist ja erstmal liegt da.
Ne, ja, so, klar.
Und deswegen die Roboter-Szene, so, das ist mit die stärkste irgendwie auch gefühlt aus der ganzen Serie so. Das ist einfach genial, wie sie da reinläuft und ach Gott sei Dank, ne? Das ist, es ist einfach geil, ne? Also es ist wirklich gut. Und halt, ich mag es total, dass sie sich am Ende getraut haben. Das ist tatsächlich was sehr, sehr Wichtiges, weil das so ein Halo-Moment ist, meiner Meinung nach, dass sie den Overall halb auf hat und am Ende da rauskommt, wie. Ja, wie eben nicht mehr eine Fallout-Charakterin so, ne? Nur noch halb. Ja. Und das funktioniert, weil es cool positioniert ist, weil es hier total Sinn macht an der Stelle. Ihr ist warm, sie ist geschafft, sie ist verletzt und so weiter. Und es ist trotzdem dieser oh, what the fuck Frauenheldin-Moment so, ne?
Ja, also Badass-Bitch-Moment halt.
Genau. Und dann, ja, sehr, sehr gut. Also bin ich komplett bei dir. Das mit dem Dip tatsächlich, weil ich habe gerade überlegt, als du das gesagt hast, habe ich gesagt, stimmt, ein Dip nicht, aber wieso hat sich das so angefühlt? Das war halt, ja, das war halt das, weil ich halt, ja, irgendwie dieses, entweder dieses Wildwest-Revolver-Ding hat mir da so ein bisschen gefehlt, aber jo.
Und ich weiß ja gerade nicht, in welcher Folge das war, vielleicht weißt du es noch. Ich mochte auch sehr, als sie dann in dem anderen Vault ist und dann rausfindet, was da vonstatten geht.
Überhaupt, wie sie da rauskommt aus dem Vault.
Ja,
das so. Meine ich halt.
Aber das deswegen ist,
ich, ja, genau, ja. Also man hätte sich ja 1000 Dinge überlegen können, welche Vaults man nimmt. Es gibt also 1000 nicht, aber über 100. So, ne? Und welchen verrückten Vault man nimmt. Und alleine die Tatsache, dass ich als unwissender Fallout-Mensch durch diese Serie jetzt das Wissen bekommen habe, dass in diesen Vaults einfach teilweise absurde Sachen ablaufen, ich will mehr davon sehen. So. Und wenn es nur im Vorbeifliegen in der Folge mal ganz kurz sowas ist, das fand ich halt, fand ich ganz cool. Ich fand das Ende von diesem Vault fand ich ganz nett, aber für mich gefühlt trotzdem im Gesamtdings die schwächsten Folgen, weil sich das da drin so ein bisschen sich wiederholt hat, wie die Folge 1 und 2, beziehungsweise nicht wiederholt hat, aber wir haben ja parallel trotzdem ja immer mal wieder Blicke in 33, 32 und 31. Und für mich war das dann zu viel Vault auf einmal. Ich weiß nicht, ob Folge 5 und 6 ist das wahrscheinlich, ne? Oder irgendwie so.
Ja.
Da hätte es, glaube ich, eine Folge getan. Nichtsdestotrotz, ich mochte sehr die Auflösung daran. Ich mochte auch sehr, dass auch das genutzt wurde, um dir mehr Wissen zu geben über, weil das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, die Serie macht nämlich eine ganz, ganz krasse Sache. Und zwar zerbombt die quasi Shady Sands. Und Shady Sands.
Stimmt, sehr, sehr guter Punkt, ja.
Ne, und das sind gerade so Stimmen, die im Internet sind, die sich so ganz krass mit Lost beschäftigen. So, ja, Moment mal, in welchem Datum waren das? Weil, Todd Howard, sag doch mal was, weil irgendwie kann das ja nicht zeitgleich gewesen sein.
Papa Todd!
Ne, und grundlegend zusammengefasst, er hat sich da noch nicht hundertprozentig zu geäußert, aber de facto ist, wenn ihr Vegas gespielt habt, relativ kurz danach passiert das mit Shady Sands. In der Zeitlinie befinden wir uns. Und trotzdem ist Shady Sands ist ja eigentlich der Hauptschauplatz aus dem ersten Fallout-Teil. So, ne? Auch wenn das ein Top-Down habe ich nicht gespielt, habe mir ein bisschen was YouTube-mäßig
angeguckt. Nee, ich würde sagen, ich habe auch ein bisschen, genau.
Genau, mich da fort und weiter zu bilden, weil es mich einfach interessiert hat. Und einfach zu sagen, wir sprengen das. So, finde ich halt, ist auch einfach ein Move, ne? Den musst du auch einfach mal machen. Und dann eben nicht nur in einem Erklärvideo, sondern quasi diesen Vault dazu zu nutzen, um dir da noch mehr Background-Story zu geben, ist auch wieder geiles Storytelling so. Und das hat auch noch mal beim zweiten Mal richtig gut funktioniert, weil du dann wieder andere Dinge entdeckt hast. So, ne? Und The Fall of Shady Sands ist meiner Meinung nach ein Ding, was sehr wahrscheinlich, also die hier neue Kalifornische Republik, die NCR, glaube ich, heißt sie.
Ja.
Ich bin ziemlich sicher, dass die zweite Staffel sich ein bisschen auf die Neugründung oder auf die Wer ist noch da Sachen von dieser NCR beschäftigt und sich trotzdem weiter mit diesem Fall of Shady Sands, weil das halt ein großer Move ist. Ne? Also die, stell dir mal vor, dein ganzes Leben erzählt dir jemand, ey, so, wenn es oben wieder halbwegs ist, kommen wir raus und dann kommst du raus und stellst fest, dass eigentlich seit 100 Jahren oder so, oder ja in dem Moment 30 Jahre oder so, dass alles schon stattgefunden hat und es trotzdem schon wieder vernichtet worden ist. Okay? Yes. Das ist so geil einfach, ne? Also deswegen sage ich, das ist, also ja, keine Ahnung, das ist für mich Plot-Twist ist es ja nicht ganz, aber das ist für mich Peak-Storytelling in der ganzen Serie. So, es ist einfach, wo ich denke so, wie geil ist dieser Ansatz einfach? Und alleine, dass das drin ist, zeigt, es ist scheißegal, ob du das Spiel gespielt hast oder nicht, aber du hast das Franchise verstanden. Du hast diesen Humor verstanden, den Fallout eben macht, nämlich genau das. So, ne, ist einfach wieder, wir sprengen es trotzdem in die Luft.
Ich bin auch ehrlich, also mehr als, was du gesagt hast, dem kann ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen und mehr als zu sagen, gucke ich diese Serie an, auch nicht. Scheißegal, ob ich Spiele spiele oder nicht, weil sie ist wirklich exzellent. Aber das ist ja auch das Schöne, oder? Also wir haben jetzt wirklich, das war das, was ich dann eben gerade dran denken musste, wenn wir überlegen, wo wir herkommen, aus den 90ern die Street Fighter Verfilmung, die Mortal Kombat Verfilmung, also die damalige, und oder auch die Mario Brothers von damals, wenn ich überlege, da der Film, der heutige Mario-Film, dann sowas wie Arcane, was man noch nicht gesehen hat, was man unbedingt mal sehen muss, auch überkrass ist. Die Last of Us Serie, da haben wir sowieso schon drüber gesprochen. Vielleicht hatten wir sogar so ein Special dazu, ich weiß es
nicht mehr. Hatten wir auch Spezial, ja.
Das Spezial, ey. Ja, Halo, bin ehrlich, Halo habe ich erst voll gesehen, war so, nee. Die hat mich also gar nicht Halo, abgeholt, aber die hat früher, glaube ich, geguckt, ne?
Genau, ich habe beide Staffeln geguckt. Ich habe die erste Halo-Staffel auch aufgrund von Bild und Ton auf Blu-ray gekauft. Ich werde sehr wahrscheinlich die zweite auch gucken, weil die zweite halt noch geilere Bilder hat. Also es ist so schwer, diese Serie, ich sag mal, zu gucken. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, ich bin Halo-Fan. So, ich mag's einfach. Das ist für mich dieses, ist der coolere G.I. Joe, bin ich ehrlich, mag ich. Aber ich sag mal, die wenn du die zweite Staffel, ich weiß nicht, ob es die erste Folge oder so oder zweite sogar ist, da bist du einfach in so einem Reach-Moment, ne? Mit deinen vier Reach, Halo Reach-Leuten stehst du da im Nebel und es ist so geil. Und dann switcht sie wieder und erzählt dir irgendeine Scheiße, die du nicht hören willst, so, ne? Oder die du einfach nicht verstehst und dir denkst so, Mann, ey, ne? Und das ist halt, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Aber für mich als Halo-Liebling ist es, weil eben Bild und Ton geil ist, kann ich mir das trotzdem irgendwie angucken. Ich kann es leider nicht so ernst nehmen. Das steht und fällt natürlich auch direkt mit dem Helm abnehmen Ding und so. Und ich sag mal, ohne jetzt mal groß zu spoilern, die Hauptfigur oder das Hauptding in der Halo-Lore ist halt nun mal irgendwie der Ring. Meiner Meinung nach, du hast das erste Halo-Spiel gespielt und der What-the-fuck-Moment war, ja, logisch Cortana so, aber war für mich persönlich erstmal Ring. So, Ringplanet, krass,
cool. Ja, ja.
So, ist zu wenig in der Serie. Ist viel zu wenig in der Serie. Und das ist das, was ich sage. So, der Plot-Twist von der ersten Staffel zur zweiten, es wird nicht fortgesetzt erzählt. Und das ist halt schade. Und ich bin zum Beispiel, wenn wir über Last of Us sprechen, können wir gerne nochmal, haben wir ja auch tausendmal, ist auch eine 10 von 10, macht aber letztendlich das, wo ich sage, das ist das, was auch logisch ist, nämlich The Last of Us ist ein Spiel, das ist ja wie ein Film aufgebaut. Also, ne, The Last of Us zu spielen ist wie ein geil geschriebener Roman, ausgeschmückt und einfach genial zu erleben. Zweiter Teil noch mit mehreren Protagonisten und die Serie macht genau das und gibt dir aber trotzdem hier und da ein bisschen mehr. Dafür speckt sie aber andere Sachen deutlich ab.
So, ja.
Aber da die Geschichte in dem Vibe funktioniert, funktioniert sie logischerweise auch in der Serie. Als Film, glaube ich, hätte das nicht funktioniert. Da wäre viel zu viel aufgrund des Zeitmangels stehen geblieben. Und das ist das, was Halo nicht schafft. So, und Halo hätte durchaus einfach nur den ersten Teil, oder meinetwegen Reach, ist völlig egal, einfach nur nacherzählen können. Das wäre dann nicht so deep und nicht so verwirrend gewesen, aber wenn die Technik die gleiche gewesen wäre, dann hättest du viel mehr Menschen einfach abgeholt. Weil du merkst es einfach, dass simple Sachen auch einfach funktionieren. So, Episode 7, man kann darüber sagen, was du willst, hat trotzdem irgendwie funktioniert. Ist nicht das Beste, was Star Wars je gemacht hat, muss es auch nicht sein, aber ist auch nicht so, dass du sagst, so, ne? Und Halo tut sich da super, super schwer, weil Halo dir einfach in der ersten Folge der ganzen Fangemeinschaft einfach sagt, so, das ist der Weg und wenn du damit nicht happy bist, so, dann fuck off.
Hast du Pech gehabt.
So,
ja, ne? Okay, ja, ja.
Und das ist halt schwierig. Ich für mich kann es akzeptieren, weil ich dann trotzdem irgendwie, ne, ich sag mal, geile Schlachten und Fights kriege und hier und da auch geile Master Chief-Momente, die ich einfach feiere. Aber das ist es eben auch. So, und bei Fallout oder bei The Last of Us zum Beispiel, bei The Last of Us, die Ankündigung, dass die zweite Staffel kommt, ist für mich so, wo ich sage, weiß nicht, ob es nicht sinnvoll ist, den zweiten Teil in Staffel 2 und 3 zu erzählen. Ob nicht eine Staffel mit 8 Folgen dafür zu wenig ist. Mhm. Also ich lasse mich gerne überraschen, aber ich kenne das Spiel. Ich habe den ersten und den zweiten gespielt. Der zweite ist gefühlt für mich doppelt so lange. Und nicht doppelt so lange, weil die Level schwerer waren, sondern weil da noch mehr Storytelling, Twists, Charaktere und Drama drin steckt. So, ne? Und das wird sich zeigen, ob die zweite Last of Us Staffel diese
da Wucht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, genau, ob diese Gravitas mit sich bringt, gerade wenn man über die Geschichte nachdenkt, gerade was Abby angeht und sowas. Ja. Da bin ich so, so gespannt drauf. Ja.
Ne, ob das ein Part A, Part B wird oder ob man sagt, nee, wir machen es ne, wie Stranger Things, wir machen einfach jede Folge 1,5 Stunden. Ne, so hat ja auch funktioniert. Also ein Rewatchen der vierten Staffel Stranger Things ist ja auch insane so. Ne? Da bist du auch mal eben irgendwie 16 Stunden unterwegs. So, ne? Also, ja, so, weil es halt eben anders nicht geht. Ne?
Ja. Ja, aber insgesamt, entschuldige.
Ja, ich weiß, wenn du noch was dazu sagen, ich habe eine Frage, die ich dir gegen Ende stellen wollen würde.
Ja, ich würde nur kurz noch sagen, aber abschließend insgesamt finde ich das sehr schön, in welche Richtung sich diese Videospielfilme hinentwickeln. Klar, bei Halo und dann hast du deine Ausnahme. Witcher, ehrlicherweise, waren die ersten zwei Staffeln meines Erachtens nach echt gut. Staffel 3 war schon ziemlich irre und jetzt Staffel 4 ist ja Henry Cavill gar nicht mehr dabei. Das werde ich mir auch nicht mehr anschauen. Kane, Hammer. Sollte man sich unbedingt anschauen. Super Mario Bros. Film, auch der ist ja so ein bisschen. Also beziehungsweise die Meinungen gehen auseinander. Ich persönlich mag den sehr, sehr gerne. Die jo. Twisted Metal Serie habe ich noch nicht gesehen. Die soll aber auch tatsächlich recht gut sein. Gran Turismo, der Film, der soll auch überraschend gut sein, was ich sehr spannend finde. Der Uncharted Film, ja, der war okidoki. Aber eine Sache, die wollte ich mir noch genannt haben, weil das war das, was du bisher sehr hochgehalten hast. Ich auch sehr cool fand, ehrlicherweise nicht ganz so hochhalte wie du, aber Cyberpunk Edgerunners.
Die haben wir noch gar nicht besprochen. Genau, das wäre nämlich auch noch ein Punkt gewesen, wo ich sage, das war das, was Fallout bei mir ausgelöst hat, hat Cyberpunk eben auch geschafft. Nämlich dieses, okay, jetzt will ich die Spiele spielen oder ich will mich mehr mit dieser Welt beschäftigen.
Ja.
Und die ja den gleichen Ansatz machen wie Fallout. Nämlich zu sagen, ja, wir gehen ins selbe Universum rein. Hier hat man eben nicht nur das Medium gewechselt, sondern auch noch die Art. Ne? Also, dass man eben auf Manga gegangen ist. Oder Animation, ich weiß nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Mhm. Und trotzdem aber eine andere Geschichte zu erzählen. Und dennoch haben sie es durch einen Patch nachher geschafft, diese Welt ohne Wenn und Aber, ohne dass man sich am Kopf kratzt, ohne wie auch immer, einfach nur mit einer netten Nebenquest in das Hauptspiel zu integrieren. Und das ist insane. Und wenn die das, ist ja auch eine Sache, die ist angekündigt worden. Todd Howard hat das selber gesagt. Wir werden in Fallout 76 in dem nächsten Patch sehr wahrscheinlich diese riesigen Golfsäcke sehen, die irgendwie da rumstehen, wo Loot für Power Armors drin steht.
Ach, lustig, weil
das Element aus dieser Serie ist. Und das meine ich. Das ist einfach eine Sache, die ich gerne mag und auch sehr gerne irgendwie in Serien sehe. Und ja, also Witcher hat mich auch so ein bisschen verloren irgendwie mit der Zeit. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich bin mal gespannt. Also meine Frage eigentlich, weil das ist eigentlich so das, worauf es hinausläuft, ist, gibt es denn ein Videospiel, außer Mass Effect, weil ich glaube, das wäre die erste Antwort, wo du sagen würdest, jetzt will ich davon was sehen. Also aber auch in gut. Jetzt nicht nur einfach nur gemacht werden, sondern boah, davon würde ich gerne entweder einen Film oder eine Serie oder sonst irgendwas, wo du sagst, so, nee, das ist bei mir jetzt, das will ich haben seit Jahren oder wie auch immer.
Ja, lustigerweise, meine allererste Antwort wäre Mass Effect gewesen. Ja, hast du mich schon gecockblockt. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass sogar das Amazon Prime die Rechte hat an Mass Effect?
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube nämlich tatsächlich schon. Ich guck mal ganz kurz.
Also das kann ja meiner Meinung nach wahrscheinlich auch besser als in Star Wars funktionieren, wenn du das gut umsetzen kannst, weil die Story dahinter ist ja wirklich insane so, ne?
Ja. Ja doch, die haben sich unter anderem die Rechte für Mass Effect, Fallout, gut, das wissen wir ja, und God of War gesichert. Mhm. Das finde ich krass, bin ich mal gespannt. Aber ja, dann davon ab würde ich sagen, was ich richtig geil fände, eine Elden Ring-Film oder Serie.
Ah, okay, also so einem Universum. Okay.
Ja, so richtig schön Fantasy und so. Ich glaube, das könnte richtig gut funktionieren, solange du nicht dieselben Leute ranlässt, die Rings of Power machen, sondern, ne?
Das ist echt schwierig, ne? Also, ja. Also was ich gerne haben
wollen würde... Was hättest du... Achso, Entschuldigung, wollte ich gerade fragen, was...
Genau. Ist kein, also, nicht auf eins direkt, aber was mir direkt so einfällt, wo ich sage, warum gibt es da noch keinen Film zu, ist eine 1:1-Verfilmung vom ersten Teil... Idealerweise von jemandem, der eine Ahnung hat, wie man das macht, also sich am ersten Alien-Film orientiert oder so, Bioshock. Das
will ich. Oh, stimmt. Oh, sehr also, guter Punkt, ja.
Das wäre, also das aber bitte so als düsteren, klaustrophobischen Horrorfilm, der nicht mit Jumpscares arbeitet, sondern eben wie der erste Alien-Film ist, mit so, ja, Bedrohung, Ton, Korridoren. Erster Bioshock-Teil. Ja. Das würde ich auf jeden Fall gerne sehen, so fände ich cool.
Oh, das fände ich auch sehr, sehr cool. Das ist ja auch eines der Spiele, die ich immer wieder mal, also nicht jetzt jedes Jahr oder so, aber immer wieder mal, wenn ich gerade Bock habe oder so, spiele ich die durch, weil Bioshock ist wirklich so.
Also jetzt nicht durch, aber Bioshock ist auch so ein Ding, das starte ich ab und zu mal und ja, hab da immer wieder Spaß dran, weil ich es einfach liebe, in diesen Leuchtturm einzusteigen, runterzufahren, rauszugehen und okay, das ist schon irgendwie, das mag ich sehr, sehr gerne.
Aber ich muss ja sagen, geht das ja auch so, ich mag die ja alle gerne. Also Bioshock 1, 2 und Infinite finde ich alles grandios.
Ich finde die Spiele auch alle gut. Ich fand halt, also Infinite ist ganz geil. Mir ist halt bei Infinite eben aufgrund der Helligkeit ist mir da halt ein bisschen dieses Unterwasser-Ding verloren gegangen. So.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber auch trotzdem mochte ich das sehr, sehr gerne.
Nee, mag ich auch. Also wie gesagt, ich finde trotzdem das andere, ja, wie sagt man,
das Feeling dahinter, die Atmosphäre, das war.
Ja, ja, Setting, sorry, Setting, das andere, ja. Setting ist für mich da irgendwie was anderes.
Geil. Nee, verstehe ich. Ja, bin ich bei dir. Und ich könnte schwören, ich google das mal ganz kurz. Es war doch mal von Gore Verbinski, der doch auch die Flucht der Karibik-Filme seinerzeit gemacht hat. Der hatte doch vor vielen, vielen Jahren, wurde das angekündigt, dann glaube ich eingestampft. So, ich guck mal, ich habe das mal kurz gelesen. Tatsächlich, also der Film ist in der Schwebe. Und wie es aussieht. Hat Netflix mittlerweile die Rechte daran.
Oh, schwierig.
Und machen auch einen Film daraus.
Also nicht schwierig. Ne? Ich finde, also je nachdem. Bei Netflix ist so auf und ab.
Netflix ist total auf und ab. Ich finde, okay, nee, wird aber auf Netflix und sehr wahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen. Der Bioshock-Film.
Okay.
Aber ich bin da bei dir. Also ich bin sehr reserviert, weil ich finde auch, du hast da beim Netflix hast du mittlerweile auf den Grund, wie viel die rauspumpen, so Swing and a Miss immer.
Ja, also da muss ich auch wirklich ganz klar sagen. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du meine Instagram-Story gesehen hast, aber ich...
Ich gucke sie mir alle an.
Ja, jetzt kommen die mit der neuen Preiserhöhung und ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe jetzt
die einfach hab ich gesehen, mal... Alter, 25, ich bin schon bei 20 Euro, war ich schon raus, aber 25 Euro, was ist
denn los bei denen? Ich habe halt noch ein extra Konto so, ne? Aber ja, es ist genau das. Und dann habe ich mal hochgerechnet und das sind halt, selbst wenn ich das extra Konto nicht habe, bin ich mit 19,99 jetzt, weil ich sag mal, alle anderen Pakete sind für mich keine Option, ja, ich habe eine 110 Zoll Leinwand und habe 10 Lautsprecher, natürlich will ich 3D-Audio haben, wenn möglich, und 4K und nicht Full HD und auch gar keinen Fall Werbung, deswegen gibt es nur dieses Premium-Paket und mir ist das scheißegal, ob das dann auf 4 Geräten funktioniert oder nicht, ich brauch's halt fürs Wohnzimmer, weil ich da, und das meine ich halt ernst, ich guck halt einmal im Jahr Stranger Things in der Regel, und ja, es sind 240 Euro. Und es gab, wenn ich überlege, also im Jahr, ne, so, und wenn ich überlege, klar, was mich jetzt die letzten Male an Netflix-Kram abgeholt habe, wo ich wirklich sage, so, boah, okay, das war crazy, das gucke ich mir nochmal an. Ja, das war One Piece, so. Das würde ich sagen, war so einer der letzten Kracher, so. Gentleman habe ich jetzt geguckt, fand ich jetzt so lalö. Hat mir der Film irgendwie besser gefallen, aber dann hört es auch schon ganz schnell wieder auf. Dann muss ich schon lange überlegen. Und dieses lange Überlegen ist so ein Ding, wo ich sage, so, ne, Bruder, 20 Euro? Auf keinen Fall. Und ich hab meine Instagram-Story gemacht, ich habe einen Screenshot gemacht, das haben über 1900 Leute, das finde ich insane, wie viele Leute meine Storys gucken, so, haben das geguckt. Und es ist erschreckend, wie viel Kommentare einfach nur teilweise eine Piratenflagge geschickt haben. Als Feedback zu dieser Story.
Ja, aber macht ja auch leider Sinn. Also ganz ehrlich, 25 Euro
heißt, ist
ja
schon Sinn, so... Nein. Aber was ich damit sagen will ist, Netflix war ja damals einer der Hauptgründe, dass sich diese Filmindustrie halbwegs wieder berappelt hat nach diesem ganzen... So. Und jetzt, die Geschichte wiederholt sich. 10 Jahre später, die Gier ist wieder da. Und es ist ja nur so, weil Netflix genau dieses System hat, was du eben gesagt hast. Nämlich, ja, wir ballern einfach raus und wenn das ein Hit wird, geil, dann machen wir das weiter. Alles andere... Ja. So, und das sind ja Kosten ohne Ende, die gedeckelt werden müssen. So. Und ich finde, dieses Pokern mit kreativen Menschen, die an so Sachen beteiligt sind, also zum Beispiel, was mir wirklich hängen geblieben ist, ist hier diese deutsche Serie, die neue da, die von den Darkmachern ist, die haben sie rausgebracht in derselben Woche oder 3 Tage später, nachdem Wednesday gestartet ist. Natürlich sind die Zahlen da scheiße und ja, wird gecancelt. Und du bist noch nicht mal an dem Punkt, wo du objektiv sagen kannst, okay, was war gut oder schlecht bei dieser Serie, weil die schon gecancelt wurde, als ich selber erst bei Folge 4 war. So schnell wurde die gecancelt, weil es eben nicht dieser Hit ist, den anscheinend Dark hatte. So. Aber Dark hat auch nicht nach der ersten Woche geknallt, sondern weiß ich nicht, bei Staffel 3 oder 2 oder so. Ne? Ja, das ist halt dieses Problem, was ich halt mit Netflix habe für 20 Euro im Monat. So. Und ja, ich hoffe, dass dieses meinst. Zeichen da irgendwie, ich weiß nicht, wie lange ich das aushalte. Keine Ahnung. Das ist so die andere Sache, weil natürlich ist Serienbingen und ich sag mal swipen und zu gucken, was du gucken willst, ist natürlich auch irgendwie Hobby, so blöd das klingt. Mhm. Und Netflix gehört natürlich auch irgendwie dazu. Aber ja, ich habe jetzt trotzdem erstmal auf diesen Preis akzeptiere ich nicht gedrückt und hoffe, dass sich hier viele Leute dazu entschieden, das vielleicht auch zu machen, um einfach nur ein Zeichen zu setzen.
Ja, ein Zeichen zu setzen. Ja, bin ich bei dir. Ey, ich bin da auch komplett raus. Ich bin seit den 20 Euro bin ich raus. Ich kann es dir sagen, Netflix vermisse ich gar nicht. Was ich stattdessen jetzt mache, ist wirklich, wenn ich gerade merke, oh, das ist etwas, was ich gucken möchte auf Netflix, dann hole ich mir nochmal ein Abo, gucke das, gucke dann nochmal Stranger Things mit und so ein Zeug. Oder wenn ich ganz ehrlich bin, guck das dann vielleicht bei Kollegen oder sonstiges. Weil ich finde auch, dass das sehr, sehr crazy ist, was die Preisdingens angeht. Ey, aber davon ab! Ich würde sagen, wir sind raus für heute. Das war unsere Fallout-Spezialfolge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr wusstet das zu schätzen, dass wir über eure neue Lieblingsserie gequatscht haben. Und ja. Ich würde sagen, du bist im Urlaub, ich bin im Urlaub, Joanna ist im Urlaub.
Wir sind jetzt alle im Urlaub, ne, genau.
Ich denke, von diesem Samstag an, wir sind so 3 bis 4 Wochen, bis die nächste Folge kommt. Ich hoffe, ihr könnt das verschmerzen. Wir danken euch immer fürs Zuhören und sagen, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen, Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.